SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
6 Stunden Zeitunterschied, 12 Uhr östlicher Sommerzeit ist gleich Greenwich Mean Time plus 1 Stunde. Mittag in Bridgehampton, 6 Uhr nachmittags in Paris. Schmidt war diese Rechnerei allmählich leid. Tagtäglich hatte er sie in letzter Zeit wiederholt. Allzu häufig. Er macht eine Liste, um den Überblick über seine Anrufe zu behalten. Samstagnachmittag gegen 4, also 10 Uhr abends in Paris. Alice geht nicht ans Telefon. Sonntagmorgen 10 Uhr, deshalb 4 Uhr nachmittags, wieder nichts. Also ist sie noch nicht aus Antibes zurück. Das gleiche Ergebnis um 13 Uhr. Ein Versuch, sie vor dem Abendessen zu erwischen, falls sie zurückgekommen war, aber abends ausgehen würde. Und um Mitternacht wieder. Später anzurufen wagte er nicht, obwohl sie ihm erklärt hatte, wenn sie von einem Anruf geweckt werde und mit jemandem spreche, könne sie danach mühelos wieder weiterschlafen. Solche Sachen sagen die Leute, aber es ist nicht immer die Wahrheit. Der nächste Anruf dann am Montagmorgen um 9, 3 Uhr Pariser Zeit. Ein Teilerfolg, die Haushälterin ging ans Telefon und teilte mit, dass Madame au Bureau war. Jetzt wusste er wenigstens, dass sie wieder in Paris und noch am Leben war. Mittags um 6 Uhr ihrer Zeit rief er wieder an, vergeblich. Natürlich, sie war im Büro oder auf dem Weg zwischen Büro und weiß der Himmel welchem Ort. Diese nervtötende Aktivität wäre noch lange weitergegangen, wenn nicht die Pflicht gerufen hätte. Mr. Mansours Einladung zum Lunch um 1 Uhr war per Fax an Schmidts Hotel in Paris geschickt worden und wurde von der Sekretärin des Finanzmagnaten am Morgen durch einen Anruf bestätigt, aber Mr. Schmidt hatte sich weder rasiert noch ein Bad genommen oder sich anderweitig auf den Tag vorbereitet. Er widmete sich diesen Aufgaben, widerstand der Versuchung, noch einen Anruf bei Alice einzuschmuggeln und fuhr zu Mr. Mansour. Über die Niederlassungen in Bukarest und Warschau reden wir morgen in der Direktoriumssitzung, sagte Mr. Mansour, es sei denn, du willst mir privat etwas erzählen oder vor der Sitzung etwas zu bedenken geben. Im Übrigen schlage ich vor, du kommst mit mir im Hubschrauber mit, startest um 5. Zum Dinner kann ich dich nicht einladen, weil ich mit dem Gouverneur esse. Der Mensch hat ein erbsengroßes Hirn. Der ist Gouverneur von New York und möchte früh essen. Also, kommst du mit? Schmidt nickte. Erstklassig. Du solltest auch Dienstagnacht in der Stadt bleiben und mit mir ins Ballett gehen. Anschließend essen wir mit Wendy Whelan. Die ist wirklich sehenswert. Und was für eine Tänzerin. Bist du dabei? Natürlich, mit Vergnügen. Der Hausdiener Manuel erschien bereit, das Mittagessen zu servieren und beschnitt damit die Möglichkeit zu weitschweifigen Ausführungen über Mr. Mansours Fürsorglichkeit. In fast allen Lebenslagen befand der Finanzmagnat, erst kommt das Essen und dann das Gespräch. Und Manuel servierte Hummersalat, die Lieblingsmahlzeit seines Arbeitgebers, die dieser mit zusätzlichen Klecksen Mayonnaise hinunterschlang. Der Hummer war, wie Mary gern gesagt hätte, sündhaft gut. Das musste man Mikes Koch lassen, der Wein ebenfalls. Als er seinen gröbsten Hunger gestillt hatte, wischte Mr. Mansour sich den Mund ab und sprach. »Eigentlich wollte ich erfahren, wie es dir geht. Diese liebenswürdige Dame in Paris, hast du sie wiedergesehen?« Schmidt nickte. »Und sie war der Grund, warum du ein paar Tage länger in Paris bleiben wolltest. Also magst du sie immer noch?« Schmidt nickte wieder. Er hatte sich eine zweite Portion Salat genommen und sein Mund war voll. »Und hat sie sich entschlossen, dich auch zu mögen?« »Das ist die Frage.« Mr. Mansour lacht und sagte, »Ja, wie der Barde sagte, das ist die Frage.« »Ungefähr so ist es. Wann wirst du sie wiedersehen?« »Im Juni, hoffe ich, Mitte Juni. Und ich erwarte nicht, dass sich das mit einer Reise zu den Stiftungen verbinden lässt. Ich werde einfach hinfliegen und ein paar Tage bleiben.« Mr. Mansour bat Manuel, ihm seinen Palm Pilot zu bringen, sah nach und sagte, »Ich will am 8. Juni in Paris sein. Du kannst in meinem Flugzeug mitfliegen. Wenn du bis zum 13. Juni bleibst, kannst du auch mit mir zurückkommen.« »Das wäre hervorragend.« »Fein, wir werden es uns gut gehen lassen. Ich möchte diese Dame kennenlernen. Vielleicht können wir sie auf dem Rückweg mit nach New York nehmen. Hast du ein Foto von ihr?« »Nein«, sagte Schmidt kleinlaut. Warum hatte er eigentlich keins? Nicht, dass er es Mr. Mansour hätte zeigen wollen, aber er hätte es auf seinem Schreib- oder Nachttisch stellen können. Darum kümmern wir uns nächsten Monat. Es sei denn, du bittest sie in der Zwischenzeit eins zu schicken. Jetzt zu einem anderen Thema, fuhr Mr. Mansour fort. Jason und Carrie. Die Geburt soll am 15. Juni eingeleitet werden. Ich nehme an, deshalb ist es dir lieb, wenn du am 13. nach Hause kommst. Habe ich recht oder nicht? Du hast recht. Du hältst dich auf dem Laufenden. Das liegt an den Wachleuten. Sie reden mit Jason. Vergiss nicht, dass er ihr Boss war. Sie haben es mir erzählt. Die Frage ist, wer ist der Vater? Was meinst du? Mr. Mansours Augen verengten sich zu Schlitzen. Er lächelte selig. Wieso? Jason natürlich, antwortete Schmidt. Hat er eine andere Vermutung? Er sagt nichts dergleichen, das steht fest. Er benimmt sich sehr gut. Er ist ein guter Kerl. Weißt du, dass sie geheiratet haben? Ja, ja, und ich habe ihnen ein ansehnliches Geschenk gegeben. Hier machte Mr. Mansour eine kleine Bewegung mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, die in weiten Teilen des Planeten für das schnelle Durchzählen eines Geldbündels steht. »Sieh an«, erwiderte Schmidt, »große Geister sind sich im Denken gleich. Oder wenn es dir lieber ist, ich lerne von dir, ich habe es genauso gemacht. Du bist viel gescheiter geworden, und wenn du wirklich gescheit bist, bleibst du bei der Geschichte, dass Jason der Vater des Kleinen ist, egal wie der Wicht aussieht. Er wird wohl Jason Junior heißen. Tatsache ist, dass sie ihn Albert nennen. Ich glaube, sie wollen, dass ich der Taufpate bin.« sehr interessant«, sagte Mr. Mansour und ließ die Beetperlen, die er beiseite gelegt hatte, als er mit dem Hummersalat beschäftigt war, wieder durch die Finger gleiten. »Interessieren dich Neuigkeiten von meiner eigenen Familie? Dass du die liebenswürdige Dame in Paris heiraten willst oder sonst noch etwas?« »Ja, ich werde Großvater. Meine Tochter ist schwanger.« »Mazel Tov«, rief Mr. Mansour und drückte auf einen unsichtbaren Knopf, der Manuel herbeizitierte. »Unser Freund Mr. Schmitty wird Großvater. Bitte hol den Champagner für ganz besondere Gelegenheiten.« Der Haushalt des großen Finanzmanns war so perfekt auf alle Eventualitäten vorbereitet, dass Schmidt nur Bewunderung und Neid empfinden konnte. Der Champagner traf auf der Stelle ein, köstlich und perfekt gekühlt. Sie stießen an. »Mr. Mansour«, sagte Manuel, »er solle sich auch ein Glas einschenken«, und sie stießen noch einmal an. »Genau so wird das Strategic Air Command funktionieren«, dachte Schmidt. »Ein kleines Licht blinkt, vielleicht ein- oder zweimal, Sirenen heulen, 50 Gestalten in Fliegeranzügen, Helmen und Schutzbrillen gleiten über eine Rutsche nach unten und rennen zu Bombern, die andere Schattengestalten schon auf die Startbahn geschleppt haben, die Männer in Fliegeranzügen steigen ein, klappen, öffnen und schließen sich, wrumm, wrumm, und die Wasserstoffbomben sind auf dem Weg. Wir kommen rüber und nicht zurück, bis drüben alles vorbei ist. Mike«, sagt er zu Mr. Mansour, »wenn jedermann so gut wie du auf alles vorbereitet wäre, dann hätte es keinen Anschluss gegeben und kein Pearl Harbor. Pas Problem. Auch keinen Yom Kippur-Krieg. Dich sollten sie zum Chef des Vereinigten Generalstabs machen. Das wäre nicht das Schlechteste.« Einen Augenblick herrschte Stille und dann redete Mansour wieder. »Deine Tochter Charlotte, Nespa? Ist sie immer noch mit diesem jüdischen Jungen John Riker verheiratet?« »Allerdings.« »Und er ist immer noch in der Kanzlei Grausam?« »Soviel ich weiß.« »Ich habe ihn im Auge behalten, nicht dauernd. Diese Kanzlei ist in Ordnung, aber sie hätte besser durchstarten müssen. Die Anwälte sind fähige Leute, haben aber nicht die richtige Welle erwischt, noch nicht. Nimm als Beispiel Konkursverfahren. Das ist ihr wichtiges Spezialgebiet, aber sie sind in keinem der großen Prozesse aufgetreten. Ich sag's dir nur, damit du weißt, dass er nicht so viel verdient, wie man von einem Partner seines Alters in einer Firma, wie du sie kennst, erwarten würde. Das muss man sich merken.« Das Klicken der Beetperlen beschleunigte sich. Gleich als Schmidt wieder zu Hause war, versuchte Alice zu erreichen, kurz nach 9 Uhr abends ihrer Zeit. Zu seiner Überraschung war Madame Laure am Apparat. »Madame est sortie dîner.« Sie ist zum Essen ausgegangen. »Ob sie etwas ausrichten solle?« Die Frage warf Schmidt aus dem Gleis. Er wollte sie nicht bitten, in Bridgehampton anzurufen, da er vielleicht schon auf dem Weg nach New York war, wenn ihr Anruf kam. Und weil er nicht wusste, wann er dort erreichbar sein würde, wollte er die New Yorker Telefonnummer nicht hinterlassen. Er gab die denkbar dümmste Auskunft. Er werde wieder anrufen, als ob sie irgendwelche Zweifel daran haben könnte. Er erreichte sie mit einem Anruf aus New York am nächsten Tag, einem Dienstag. Sie sei gerade aus dem Büro gekommen, erzählte sie ihm, und sie wolle nicht mehr ausgehen. Madame Laure habe ihr ein einfaches Abendessen zubereitet und danach werde sie schlafen gehen. Antibes sei sehr anstrengend gewesen, ihr Vater ängstlich und ratlos und Janine wirklich in schlechter Verfassung. Irgendeine Atemwegs-Saluté, Infektion, noch keine Lungenentzündung, eher eine schwere Bronchitis. Der Husten ermüde sie schrecklich und halte natürlich ihren Vater wach. »Haben Sie eine Pflegerin eingestellt?« »Nicht bevor ich kam. Ich habe zwei gefunden, eine für den Tag und eine für die Nacht. Es bleiben immer noch ein paar Stunden ohne Betreuung, aber mein Vater hat sich geweigert, mehr zu tun. Er macht sich Sorgen um das Geld, so ist er eben, obwohl die Kosten zum größten Teil von der Versicherung übernommen werden und obwohl weder Sie noch er sparen müssen.« »Schmidt, es war so traurig. Man wird so müde und deprimiert, wenn man an einem Krankenbett sitzt.« Er erzählte ihr, dass er am Freitagnachmittag, als sie unterwegs nach Antibes gewesen sei und er auf seinen Flug nach New York wartete, vom Flughafen aus angerufen hatte, nur um lauter Küsse auf ihrem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Aber dann sei sie ans Telefon gegangen und in seiner Verblüffung habe er einfach aufgelegt. Er habe ihre Nummer gleich danach wieder und wieder gewählt, um sich zu entschuldigen, aber der Anschluss sei immer besetzt gewesen, fast eine Stunde lang. »Oh ja«, erklärte sie ihm, »ich habe mit Air France telefoniert, mehr als eine Stunde, fast eine Ewigkeit, weil ich versuchen musste, einen Platz in einem Flugzeug am Samstagmorgen zu bekommen. Dasselbe haben wahrscheinlich alle anderen auch gemacht, die den von Air France gestrichenen Flug gebucht hatten. Dann bin ich mit Serge und einem seiner britischen Autoren zum Dinner gegangen. Er hatte den ganzen Nachmittag versucht, mich dazu zu überreden. In gewisser Weise war ich froh, dass mein Flug ausfiel. Der Abend war wirklich amüsant und ich war eine Nacht weniger als Oberschwester im Dienst.« »Blöder Popov«, dachte Schmidt. »Ich habe einen Vorschlag für unser Rendezvous im Juni, mein Schatz«, erklärte er Alice. »Was würdest du sagen, wenn ich am Donnerstag, den 8. Juni, käme und bis Dienstag, den 13. bleiben würde?« »Ich warte auf dich«, flüsterte sie. »Vielleicht kaufe ich mir sogar ein neues Kleid.« Nach dem Gespräch mit Alice hatte er kaum den Hörer aufgelegt, als sein Telefon klingelte. Ein ungewöhnliches Vorkommnis in seinem Pied-à-terre. Ohnehin riefen ihn nur wenige Leute an und seine New Yorker Nummer kannte praktisch niemand. Er nahm den Hörer ab und lauschte misstrauisch. Es war eine Stimme, die er kannte und gleich nach Popov die letzte, die er hören wollte. Renata Riker, Charlottes habgierige, böse Schwiegermutter, die sich immer einmischte. Er fand den Gedanken unerträglich, dass seine arme, verblendete Tochter glaubte, in Renata die Mutter gefunden zu haben, die sie verloren hatte, als Mary gestorben war. »Schmitti«, sprach die Stimme, »hier ist Renata. Ich hoffe, es geht dir gut. Du und ich, wir müssen über unsere Kinder und unseren Enkel reden.« Schmidt sagte nichts. »Schmitti, bist du noch da oder sind wir unterbrochen worden? Würdest du bitte etwas sagen?« Die ehrenrührige Hypothese, er habe einfach aufgelegt, wollte sie offenkundig nicht in Erwägung ziehen. »Ich bin hier«, erwiderte er. »Schmitti, du handelst aus Abneigung gegen John. Wie du dich über ihn geärgert hast, als du merktest, dass er mit Charlotte lebt und als sie heirateten, das wissen wir beide sehr gut. Jetzt hat er das denkbar schlimmste Verbrechen begangen. Er hat sie geschwängert. Sie wird sein Kind gebären, nicht deins, seins. Er hat die Rolle an sich gerissen, die du und so viele andere Väter unbewusst sich selbst vorbehalten. Das sind Gefühle, die analysiert und abgearbeitet werden müssen, bevor sie noch mehr Schaden anrichten.« »Was für ein Geschwafel«, sagte Schmidt. »Bezahlen dich Leute, um das zu hören? Kein Wunder, dass sie immer weniger werden, wie du sagst.« »Mit Beleidigungen wirst du mich nicht los«, antwortete Renata. »Ich möchte mich mit dir treffen in New York, heute Nachmittag oder am Abend oder irgendwann morgen. Charlotte hat mir gesagt, dass du jetzt hier bist und bis morgen bleibst.« »Du hast eine Menge freie Zeit.« Darüber zu lachen war grausam, das wusste er, aber er lachte trotzdem. Er konnte sich nicht beherrschen. Die Wirkung trat prompt ein. Renata fing an zu weinen. Im ersten Moment glaubte er, es sei ein Trick, aber nein, dieses Schluchzen war echt und klang gequält. Er war schuld und musste sie beruhigen. Aber auf ein Mittagessen in seinem Club oder einem Restaurant würde er sich nicht einlassen. Das hatten sie schon einmal versucht. »Ich muss um 7 gehen. Wenn du möchtest, komm um 6 auf einen Drink. Bring bitte Myron mit, wenn er Zeit hat.« »Ich komme um 6«, erwiderte Renata. »Die Adresse hat Charlotte mir gegeben.« Es war der Abend eines strahlenden Maitages und Schmidt stellte amüsiert fest, dass Renatas Kollektion von Chanel-Kostümen oder Chanel-Imitaten das zum Anlass passende hergab. Diesmal war es weiß. Selbst wenn es stimmte, dass sie und Myron in Geldnot waren, hatte sie die Standards ihrer Garderobe nicht gesenkt. Sie trug Chanel-Pumps beige mit schwarzen Lacklederspitzen und ihre Strümpfe waren ebenfalls beige. Ihre Handtasche passte zur Kleidung. Weil nichts davon neu war, konnte Schmidt die Kosten des ganzen Outfits ungefähr einschätzen. Er hatte Mary in den Jahren vor ihrer tödlichen Krankheit ab und an ein Chanel-Kostüm oder Accessoires gekauft und erinnerte sich noch an die Preise. Nach einer Weile gingen solche fortgesetzten Anschaffungen richtig ins Geld. Andere Extravaganzen waren wahrscheinlich noch dazugekommen. Kein Wunder, dass die Ersparnisse der Rikers aufgezehrt waren. In anderer Hinsicht hatte Renata sich verändert. Als er sie zuletzt gesehen hatte, im vergangenen Herbst bei jenem Mittagessen in seinem norditalienischen Lieblingsrestaurant, zu dem sie sich selbst eingeladen hatte, war ihm aufgefallen, dass sie schneller gealtert war, als man gedacht hätte. Ihr früher tiefschwarzes, am Hinterkopf zu einem festen Knoten geschlungenes Haar war vollkommen grau geworden. Inzwischen hatte sie sich einen Pagenschnitt zugelegt und nichts unternommen, um das Grau zu übertönen. Ihre Augen sahen noch müde aus. Die gelben Augenringe waren dunkler und vielleicht größer geworden. Es fiel ihm schwer zu glauben, dass er sie bei ihrer ersten Begegnung attraktiv genug gefunden hatte für einen Annäherungsversuch und dass sie sich, als er mit einer üblen Grippe da niederlag, mit einem unerwartet leidenschaftlichen Kuss revanchierte. Seitdem waren kaum 3 Jahre vergangen, aber jetzt erschienen ihm seine wie ihre damaligen Gesten lächerlich. Sogar grotesk. Sie sah sich um, schaute kurz in das Schlafzimmer und die Küche und nickte, als sie von ihrer Besichtigungstour zurückkam. »Eindrucksvoll, diese kleine Wohnung«, sagte sie, »und in einem der schönsten Gebäude der Park Avenue. Du wirst vom Glück verwöhnt, Schmitty.« »Die Wohnung gehört dem Unternehmen und wurde vom Unternehmen ausgesucht und ausgestattet. Ich benutze sie fast nur, wenn ich geschäftlich in New York bin.« »Das Unternehmen ist die Stiftung deines milliardenschweren Freundes, wenn ich mich nicht irre. Das hat mir John jedenfalls erklärt.« Schmidt erwiderte, dass ihr Sohn gut informiert sei und bot ihr ein Getränk an. »Nichts Alkoholisches«, sagte sie. »Irgendein Saft oder Wasser wäre gut.« Er gab ihr einen Gemüsesaft aus dem Kühlschrank und schwankte, ob er einen Bourbon oder einen Martini trinken sollte. Entschied sich dann für einen Martini, weil die Zeit weiterlaufen würde, während er ihn rührte. So konnte er das Interview um 3 bis 4 Minuten verkürzen. Sie durchschaute sein Spiel und folgte ihm in die Küche. »Ich bin hierher gekommen, um mit dir zu reden, Schmitty. Als du John angerufen hast, warum hast du ihm zuerst den Kopf abgerissen und dann den Hörer aufgelegt? Welches Kapitalverbrechen wirfst du ihm vor, dass er seinen schwerreichen Schwiegervater gebeten hat, Vorkehrungen für die finanzielle Sicherheit seines ersten Enkels zu treffen?« Schmidt hatte den Gin abgemessen, gab einen Tropfen Wermut und mehrere Eiswürfel dazu und schüttelte kräftig. Er nahm eine Olive, wusch sie sorgfältig unter fließendem Wasser, trocknete sie mit einem Papiertuch ab, legte sie in das Glas und goss den Inhalt des Shakers darüber. Er trank einen Schluck und wendete sich dann Renata zu. »Weißt du was«, sagte er, »wenn ich dich so reden höre, wünsche ich mir allmählich, ich wäre Jude.« »Es muss angenehm sein, eine jüdische Mutter zu haben, die dir die Nase und den Hintern auch dann noch abwischt, wenn du ein erwachsener Mann geworden bist und die sie immer schützend vor dich stellt. Wie ich deinem erwachsenen Sohn schon erklärt habe, ich habe die Nase voll von euch Rikers, mère, père et fils, von euch und eurer Raffgier.« »Raffgier?« schrie Renate auf. »Ja. Ich habe Charlotte einen Haufen Geld gegeben. Zuerst, als sie entschied, dass sie das Haus nicht haben will, in dem ich wohne, das Haus ihrer Tante und ihrer Mutter, das Haus, in dem sie aufgewachsen ist. Mit dem Geld sollte die Immobilie in der Nähe eures Ferienhauses in Claverack bezahlt werden, die sie kaufen wollte, oder die Wohnung in New York oder beides. Offen gesagt finde ich die Riker-Finanzen verwirrend. Klar ist mir nur das Ergebnis. Die Immobilie wurde in beider Namen gekauft. Dann hat John das Apartment oder das Haus oder beides mit einer Hypothek belastet, obwohl ich so viel Geld hergegeben hatte, dass kein Darlehen nötig gewesen wäre. Und als die beiden sich wegen seiner widerwärtigen Affäre mit einer Anwaltsassistentin trennten, hat er sich tatsächlich geweigert, Charlotte zurückzugeben, was ihr gehörte. Wie schmierig kann man eigentlich noch werden? Wie kannst du es wagen, über diese Dinge zu reden? Es ist ganz einfach. Überhaupt kein Problem. Ich habe Charlotte immer freizügig Geld gegeben, auch wenn sie sich nie überwinden konnte, mich in netter Form darum zu bitten oder mir in netter Form dafür zu danken. Was sie und dein Sohn mit dem Geld gemacht haben, weiß ich wirklich nicht. Und dann hat dein Sohn auch noch die Frechheit, von mir zu verlangen, dass ich für den ungeborenen Myron vorsorge. Nun ja, Schmitty, sagte Renata langsam, jedenfalls bist du weniger gehemmt als bei unserer ersten Begegnung. Du warst so gefangen in deiner Wasp-Höflichkeit, dass du dich kaum überwinden konntest, den Mund aufzumachen. Und wenn man dich jetzt reden hört, liegt es an deiner puerto-ricanischen Freundin, der Kellnerin? Hat sie dir die Zunge gelöst? Das Mädchen sollte Therapeutin werden. Sie hatte ihren Gemüsesaft getrunken. Nach einem Blick auf ihre Armbanduhr teilte sie Schmidt mit. 35 Minuten bleiben uns noch, sehe ich. Kann ich ein Glas von dem haben, was du trinkst? Es ist ein Martini, vermute ich. Der arme Myron muss jetzt darauf verzichten. Schmidt erinnerte sich an Myrons ausgezeichnete Martinis und daran, wie sie ihn plötzlich und dummerweise benebelt hatten. Aber an bittersüßen Reminiszenzen war er nicht interessiert. Er schenkte Renata den Drink ein, füllte sein Glas nach und setzte sich. Wenn sie reden wollte, würde er zuhören. Noch 32 Minuten lang. »Bist du verärgert, weil sie das Baby Myron nennen wollen, statt zum Beispiel Albert?« Er antwortete wahrheitsgemäß mit »Nein, das sei kein Name, der ihm gefalle. Dass allerdings ein anderes Baby, das vor dem kleinen Myron zu erwarten war, Albert heißen werde, erwähnte er nicht. Ein Albert auf einmal war vielleicht genug.« »Das sagst du.« Aber ein Rest von Feindseligkeit ist vielleicht doch noch da. Du musst wissen, dass es Myron in letzter Zeit nicht gut ging. Er hat Herzbeschwerden und Sorgen um seine Praxis belasten ihn zusätzlich. In der Stadt leitet er immer noch Gruppentherapien, aber womöglich ergibt sich die Chance auf eine Stelle in einer Klinik in Columbia County in der Nähe von Claverack. Wenn das gut geht, wird er vielleicht zwischen New York und seinem Arbeitsort pendeln oder ich in umgekehrter Richtung. Das Motiv für das Ganze ist, dass man nach einem Weg gesucht hat, ihm wieder Mut zu machen. Schmidt nickte. Du solltest auch begreifen, dass John nicht so viel verdient, wie er gehofft hat oder wie ihm zustehen würde. Die Kanzlei wirft nicht so viel ab, wie sie sollte. Das ist ein Problem. Dass er uns hilft, weißt du schon. Ich bin nicht stolz darauf, aber es beschämt mich auch nicht. Myron und ich und John genauso hatten hohe Investitionsverluste. Das kommt noch hinzu. Hast du davon gewusst?
Von den Verlusten?
Davon höre ich zum ersten Mal. Charlotte hat sie nicht erwähnt und selbstverständlich hat sie mich nicht um meinen Rat gebeten. Weil du sie einschüchterst.
Stuss!
Die wohltuende Wirkung des zweiten Martinis machte sich in seinem ganzen Körper angenehm bemerkbar.
Stuss, wiederholte er.
Was für ein guter Ausdruck, deutlich besser als Geschwätz oder Humbug. Deine Kraftausdrücke aus der Armee-Grundausbildung schrecken mich nicht, entgegnete Renata. Ich will dir noch etwas anderes verraten, wovon du vielleicht nichts ahnst. Charlotte und John sind zutiefst besorgt über die finanziellen Verwicklungen, oder soll ich sagen, die Folgen deiner Liaison mit dieser Kellnerin. Angesichts dieser Sorge finden sie es ganz natürlich, von dir zu verlangen, dass du das Rechte tust, um die Zukunft deiner Tochter und deines Enkels zu sichern. »Ich habe eine Neuigkeit für dich, Renata«, sagte Schmidt. »Laut Gesetzgebung dieses großartigen Staates New York haben meine Tochter und meine schon geborenen oder noch ungeborenen Enkel keine Rechtsansprüche auf Anteile meines Vermögens, außer denen, die ich ihnen nach eigener Entscheidung gebe. Ich habe nicht die Absicht, meine Tochter zu enterben, aber wenn du und die übrigen Rikers mich weiter beleidigen, könnte ich es mir anders überlegen.« Oder meiner Tochter etwas hinterlassen, das sie und John zweifelsfrei für ein schäbiges Almosen halten. Also, pass auf und rate auch den beiden aufzupassen. Und jetzt ist deine Zeit um. Das stimmte nicht ganz und sie wusste es. »Schmitti«, sagte sie, »planst du nicht einmal, deine schwangere Tochter zu besuchen?« Schmidt zuckte die Achseln. »Das ist eher komisch«, sagte er. »Ich habe sie gebeten, mich auf dem Land zu besuchen und angeboten, zu ihr nach New York zu kommen. Sie hat mich abgewiesen.« Er war im Augenblick zu stolz zu erwähnen, dass sie ihn nicht nach Claverack eingeladen hatte. »Meinst du nicht, du könntest es schaffen, zu ihnen aufs Land zu fahren? Eine Autofahrt von Bridgehampton nach Claverack ist nicht besonders mühsam. Du kannst auch den Zug von New York nach Hudson nehmen. Dort würden sie dich abholen.« »Da ist eine Kleinigkeit zu beachten«, erwiderte er. »Sie haben mir keinen Grund gegeben zu glauben, dass Sie mich dort haben wollen. Und jetzt musst du wirklich gehen.«